Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe vor dem morgigen Feiertag, Tag der Deutschen Einheit. Im Theater in Schwedt an der Oder wird er mit einer besonderen Premiere begangen. Spur der Steine, den meisten bekannt als Film mit Manfred Krug. Es ist ein Stück auch über Utopien, sagt der Intendant, die wir einerseits so dringend brauchen und die andererseits aber immer scheitern. Am Gorki-Theater in Berlin ist heute Abend der Herbstsalon eröffnet worden. Etabliert hat diese Biennale-ähnliche Veranstaltung Shermin Langhoff. Und es ist auch der letzte Herbstsalon von ihr, denn sie verlässt bekanntlich als Intendantin das Gorki nach dieser Spielzeit. Und jetzt gibt es tatsächlich Proteste aus Hollywood gegen Donald Trump. Jane Fonda führt sie an, viele Prominente folgen ihr. Was dies mit ihrem Vater Henry Fonda zu tun hat, das besprechen wir auch hier bei Fazit. Ja, es ist die 87-jährige Jane Fonda, die den Hollywood-Protest gegen Donald Trump anführt. Heute hat sie einen offenen Brief veröffentlicht, in dem sie an die McCarthy-Ära erinnert. Die Zeit, in der Menschen wegen ihrer politischen Einstellung unterdrückt und verfolgt wurden. Jane Fonda belebt damit eine Protestbewegung aus der Zeit des Kalten Krieges wieder. Und ihr haben sich Größen wie Natalie Portman, Sean Penn und Anne Hathaway angeschlossen. Insgesamt sind es hunderte Unterzeichnerinnen und Unterzeichner. Jane Fondas Vater, der Schauspieler Henry Fonda, der war in den 1940er Jahren Gründungsmitglied des sogenannten Committee for the First Amendment. Die Gruppe bezog sich auf den ersten Zusatz zur US-Verfassung, die Meinungs- und Pressefreiheit. Grund für uns zu schauen, was war das damals für eine Bewegung und was könnte man heute davon mitnehmen? Zugeschaltet ist Alexander Horvath, der Anfang des Jahres einen Film über Henry Fonda und sein politisches Engagement als Schauspieler gemacht hat. Henry Fonda for President heißt dieser Film und ich sage guten Abend, Alexander Horvath.
Guten Abend nach Berlin.
Jane Fonda engagiert sich ja schon lange als Bürgerrechtlerin. Bestimmt war sie sich des Engagements ihres Vaters damals doch auch immer gewahr, oder?
Ja, also es ist sicher so, dass Henry Fonda das politische Bewusstsein seiner Tochter sehr geprägt hat. Sie hat das allerdings dann ab den späten 60er und 70er Jahren noch viel stärker als er auch als Aktivistin eingesetzt. Er hatte diese Überzeugungen, progressive, man würde heute linksliberale Überzeugungen sagen, aber er war ein sehr scheuer Mensch und hat sich nicht so in den Vordergrund spielen wollen und das hat sie viel stärker gemacht und sie greift da jetzt natürlich auch diese Legacy, dieses Erbe auf, wobei sie hat gestern ein bisschen übertrieben, er war keiner der Gründer, das waren vor allem John Huston und William Wyler, die beiden Regisseure, die die eigentlichen Gründer waren, aha. Aber es schlossen sich sehr rasch, also auf den Aufruf, viele linke und liberale Hollywood-Stars dem Komitee an, darunter eben auch Henry Fonda.
Was war denn das Wesen dieses Committee for the First Amendment? Haben die schriftlich protestiert? Sind die auf die Straße gegangen? Haben die ihre Arbeit niedergelegt? Was haben die gemacht?
Die haben nicht ihre Arbeit niedergelegt, aber sie haben sozusagen auch offene Briefe und Inserate publiziert und vor allem eine Abordnung dieses Komitees ist in den Flieger gestiegen und nach Washington zum Weißen Haus geflogen, um das medienwirksam sozusagen zu demonstrieren, dass es in Hollywood eine nicht zu kleine Gruppe prominenter Leute gibt, die diese Einschränkung der freien Meinungsäußerung und diese Hexenjagd, die damals ja begann, also das war der Beginn der Kongressbefragungen von linken Filmschaffenden durch diesen Senator McCarthy. Und das hieß damals das House of Un-American Activities. Mhm. Also es wurden Kommunisten verdächtigt, überall in der Regierung, aber eben auch in Hollywood tätig zu sein. Und diese liberale Gruppe, dieses Komitee, flog da eben nach Washington, um zu demonstrieren und deutlich zu machen und vor allem medial sichtbar zu machen, dass es da verschiedene Hollywoods gibt und nicht nur wie die Studiobosse, die allesamt eigentlich dieser Paranoia und diesem Kalten Kriegsklima, diesem antikommunistischen Klima folgten und die haben dann auch begonnen, schwarze Listen anzulegen in den Jahren darauf, aber es sollte eben gezeigt werden, dass es da ein ganz anderes Hollywood auch gibt.
Ja, das heißt, für diejenigen, die sich da beteiligt haben damals, waren ja auch super prominente Leute dabei, Humphrey Bogart, glaube ich, zum Beispiel, die haben was riskiert, ja?
Die haben was riskiert, da war Bette Davis dabei, Billy Wilder, Frank Sinatra, Catherine Hepburn, ein durchaus breites Spektrum. Allerdings gab es schon relativ bald gewisse innere Spannungen, weil man hatte diesen Leuten zugesichert, dass in dem Committee keine Kommunisten dabei wären, also keine Menschen, die je Mitglied der kommunistischen Partei waren. Und dann hat Humphrey Bogart herausgefunden, dass das ja wohl einige Ex-Kommunisten auch dabei waren, und dann hat er sich distanziert. Also das hat wie so oft bei diesen Dingen dann auch innere Spaltungen gegeben. Diese Prominenten mussten zunächst noch nicht um ihre Karrieren fürchten, denke ich. Allerdings gibt es neben dieser schwarzen Liste, wo dann wirklich Leute 10 Jahre lang kein Engagement kriegten, gab es auch sowas wie eine Grey List, eine graue Liste. Da war zum Beispiel Edward G. Robinson oder Peter Lorre drauf. Gegen die ist offiziell nie etwas unternommen oder gesagt worden, aber die haben einfach keine Rollen mehr bekommen, jedenfalls nicht bei den großen Studios. Also eine gewisse Skepsis wurde von Seiten der rechten und reaktionären Hälfte Amerikas diesen Leuten schon entgegengebracht, und Henry Fonda war schlicht in der glücklichen Lage, dass er bald danach, Ende 47, Anfang 48, einen Riesenerfolg am Broadway hatte und 7 Jahre lang durchgängig am Broadway, also am Theater, tätig war. Und die Welt des Theaters war dem Senator McCarthy und seinen Hexenjägern völlig egal. Aber dieses Committee for the First Amendment hat damals, und das wird diesmal ähnlich sein, keine unmittelbare Folge im Sinne eines Wandels der Politik gehabt. Ja, was es tun konnte und vielleicht auch jetzt tun kann, ist zu Stimmungswandel beizutragen, Schritt für Schritt auch in der allgemeinen Bevölkerung Erkenntnis zu befördern, dass das kein Zustand ist. Ne?
An der Spitze der Tochter, das ist natürlich auch klug gewählt. Sie hat ja gesagt, das ist kein Warnschuss, das ist der Beginn von etwas Großem. Glauben Sie, dass das Erfolgschancen hat? Also dass quasi von Hollywood so eine große Protestwelle ausgehen könnte?
Ich meine, das kommt darauf an, wie man Erfolg messen will. Ne? Die konkrete Politik und die Propaganda der Trump-Regierung wird das keineswegs einbremsen. Aber es kann einfach verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen und hoffentlich auch der Demokratischen Partei demonstrieren, dass sich diese Dinge, die sich Trump und seine Gefolgsleute da leisten, nicht einfach passiv hingenommen werden dürfen. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass jetzt Jane Fonda, auch wenn sie bald 88 wird, auch ins Kreuzfeuer kommt und dass man darauf hinweisen wird, dass sie ja schon immer eine problematische Figur war, weil sie hatte ja viele kontroverse Positionen eingenommen, zumindest aus Sicht der Rechten.
Herr Horvath, Sie haben jetzt diesen Film gemacht über Ihren Vater, über Henry Fonda. Ist es das, was Sie an dieser Figur, an dieser Person gereizt hat, dass er eben auch sich politisch eingemischt hat?
Es hat mich das Zwiespältige an ihm und an Amerika gereizt. Der Film ist ja zumindest zu gleichen Teilen ein Film über Henry Fonda und über die Geschichte der USA im Grunde und wie sich im Leben und in der Leinwandbiografie eines großen Darstellers ein ganzes Land in vielfachen Brechungen spiegelt. Es hat mich auf jeden Fall fasziniert, dass er eine klare, sowohl in seiner Rollenwahl als auch in seinen Statements und Interviews eine klare Weltanschauung hatte, dass er aber gleichzeitig eben anders als seine Tochter nicht auf Bühnen gestiegen ist und sich als Aktivist betätigt hat, sondern das auf dem Umweg der Performance, dem Umweg des Schauspielerdaseins versucht hat. Und da entstand einfach ein Oeuvre voller Ambivalenzen und voller Hinweise darauf, wie man dieses faszinierende und gleichzeitig, heute würde man oft sagen, ein Land, an dem man auch verzweifeln muss immer wieder, wie man dieses Land verstehen kann.
Henry Fonda for President heißt der Film, den Alexander Horvath gemacht hat. Am 7. Dezember ist ein Screening des Films, übrigens zusammen mit Christian Petzold, in Berlin. Und ich sage vielen Dank für das Gespräch, Herr Horvath.
Ich danke Ihnen.
Der Herbstsalon am Maxim Gorki Theater hat inzwischen schon eine gewisse Tradition. Sherman Langhoff eröffnete mit der ersten Ausgabe 2013 ihre Intendanz, eine Art Biennale, in der Theater, Performance, Film und Diskurs am Orttheater zusammengedacht werden. Nun ist die letzte Spielzeit von Sherman Langhoff angebrochen und zu ihrem letzten Herbstsalon hat sie damit auch nochmal richtig groß aufgefahren. Unter dem Motto Reimagine geht es darum, Geschichte und Geschichten neu zu erzählen. Es geht um bedrohte Freiheit, um Eingesperrtsein, es geht um Gastarbeiterinnen und Exil. Gerd Brendel hat schon vor der Eröffnung heute Abend einen Blick auf die Kunst beim Herbstsalon werfen können.
Kämpferisch und bunt geht es zu vor dem Maxim-Gorki-Theater in Berlin. Gegenüber der klassizistischen Theaterfassade haben die Bühnentechniker des Hauses eine Barrikade aus alten Kulissen errichtet. Eine Erinnerung an den europäischen Frühling von 1848, als auch in Berlin Menschen auf die Straße gingen, um für Freiheit und Bürgerrechte zu kämpfen. In den Schaukästen daneben laufen Videos des Zentrums für politische Schönheit. Eigentlich sollte da auch noch eine Art Tourbus des Kollektivs parken, mit dem das Zentrum für politische Schönheit auf Demonstration gegen Rechts teilnimmt. Aber das Vehikel wurde von der sächsischen Polizei beschlagnahmt, angeblich wegen Sicherheitsmängel. Nein, um die Freiheit ist es auch in der Gegenwart nicht gut bestellt. Die bösen Geister der Vergangenheit rumoren immer noch im Untergrund, hier wortwörtlich. In einem alten, stillgelegten Tunnel zwischen Gipsköpfen von Revolutionären und Politikern lässt das Künstlerkollektiv Bankleer einen sprechenden Staubsaugercomputer rotieren.
Hier im Halbdunkel, wo die Dinge normalerweise träumen, lausche ich, wie sie anheben. Ich habe den Eindruck, ihr Menschen werdet einsamer, aber auch aufgeregter, atomisierter, aber auch vernässter, wütender, aber auch verwirrter.
Dagegen bebildern die Künstler und Künstlerinnen Maxim Gorki Theater und im Palais am Festungsgraben daneben vergessene Geschichten von Unterdrückung und Gegenwehr.
Wie kann man erinnern? Wie kann man wahrhaftig und Wahrheit erzählen? Wessen Geschichte und wessen Perspektive spielt eine Rolle?
Fragt Intendantin Shermin Langhoff. Im Herbstsalon sind es vor allem die Geschichten der Arbeitsmigrantinnen, die in den 60er Jahren nach Westdeutschland und West-Berlin kamen. Eine dieser Geschichten ist zum Motto für den gesamten Herbstsalon geworden. Die Geschichte vom Red House. Benannt nach einem rot angestrichenen Wohnhaus für Telefunkenarbeiterinnen im West-Berlin der 60er Jahre.
Das Herzstück der Ausstellung ist das Rote Haus in der Stresemannstraße, eine Gemeinschaft, eine temporäre von Frauen.
Davon erzählen alte Fotos Zeitungsausschnitte, Nachrichten von wilden Streiks der Frauen, Plakate von ihren Laien-Theateraufführungen, Choraufnahmen, alte Filme. Auch Büchnerpreisträgerin Imini Sefgi Östermar kam damals als echte Gastarbeiterin für ein paar Monate nach West-Berlin. Erst Jahre später kehrte sie zurück auf der Flucht nach dem Militärputsch in der Türkei und fand eine neue Heimat als Ensemblemitglied und Regieassistentin an der Ostberliner Volksbühne, arbeitete mit Klaus Peimann, Heiner Müller und Peter Zadek. Ihre Aufzeichnungen und Bühnenskizzen von damals sind jetzt auch hier auf dem Herbstsalon zu sehen.
Ich erinnere mich ja an die Proben und so und an all diese die Menschen, die ich sehr geliebt habe, wie Benno Besson und oder einer Schläf oder Heiner Müller. Die Toten finde ich wieder und dann freue ich mich.
Sagt Östermar. Es rührt sie, dass Regisseur erst am Montag sich für seine Eröffnungspremiere zum Herbstsalon The Red House von ihren Romanen inspirieren ließ. Was sie jungen Menschen heute rät?
Was kann ich Ihnen sagen? Denken Sie an die anderen auch und so. Habt ein Herz für die ganze Welt oder so.
Ja. Viele der Arbeiten beim Herbstsalon erzählen von einer Welt hinter Gittern, wie die Gefängnistagebücher und Bilder der kurdischen Künstlerin und Aktivistin Sera Doğan, aber auch von der verändernden Kraft der Kunst, wieder wortwörtlich und ganz sinnlich erfahrbar. Der kurdische Künstler Hiva K. hat aus ausgemusterten Waffen von den Schlachtfeldern im irakischen Kurdistan eine Glocke gießen lassen. Jetzt steht sie da, schön verziert mit assyrischen Sphinxen und babylonischen Motiven und kehrt die Geschichte um, in der zu Kriegszeiten immer wieder Glocken zu Kanonen umgeschmolzen wurden. Wie lautet Östermars Rat an die Jüngeren noch einmal?
Habt ein Herz für die ganze Welt.
Und an diesen Tagen im Herbst schlägt es im Maxim Gorki Theater. Für die, die vergessen wurden und für eine bessere Zukunft in einem neuen politischen Frühling.
Gerd Prendl über den 7. Herbstsalon am Maxim Gorki Theater in Berlin, der heute natürlich nicht nur mit einer Kunstausstellung, sondern auch mit einer Theaterpremiere eröffnet wurde. Und zwar, das klang in seinem Bericht eben auch schon an, Ersan Montags Produktion Das Rote Haus. Dieses Haus, in dem in den 1960er und 70er Jahren Gastarbeiterinnen aus der Türkei lebten, die bei der Firma Telefunken arbeiteten. Das Stück nimmt seinen Ausgang bei den autobiografischen Romanen von Emine Sefgi Özdamash. Es kommen aber auch andere Stimmen zu Wort und ein ganz besonderer Chor.
Als Maul.
Ja, André Mumot kommt direkt von der Premiere am Maxim Gorki Theater. Bestimmt, André, war das doch ein ganz emotionaler Abend.
Ja, das war ein emotionaler Abend, der am Ende auch vom Publikum sehr emotional aufgenommen wurde, weil eben auch ehemalige Arbeiterinnen, die in diesem Roten Haus tatsächlich gelebt haben, in den 60er und 70er Jahren im Publikum saßen. Aber man muss auch sagen, es war ein sehr ambitionierter Abend, der es dem Publikum auch nicht immer nur leicht gemacht hat. Also reine Sentimentalität oder Wohlfühlemotionen, darauf musste man eigentlich relativ lange warten.
Und welche Geschichten aus diesem Roten Haus werden denn da erzählt?
Also man konzentriert sich auf vier Frauen, die im Mittelpunkt dieses Abends stehen. Man muss dazu sagen, neben den Romanen von Emine Sefgi Özdamash wurden eben auch Interviews geführt mit ehemaligen Bewohnerinnen des Wohnheims in dieser Stresemannstraße oder ihren Angehörigen, ihren Kindern. Und daraus haben sich dann so vier Figuren verdichtet, Frauen, deren Lebensgeschichte im Grunde genommen rekapituliert wird. Und es wird, und das ist ganz faszinierend, auch erzählt, warum sie überhaupt die Türkei verlassen haben, in grandiosen, holzschnittartigen Animationen, Schwarz-Weiß-Animationen von Louis August Craven, werden dann die Geschichten dieser Familien erzählt, wo es sehr oft um Verfolgung und Pogrome geht. Das sind nämlich alles Frauen, die haben zum Teil griechische, jüdische, armenische, kaukasische oder kurdische Hintergründe und haben eine Verfolgungsgeschichte. Und dann wird eben auch erzählt, wie es für sie in Deutschland als Arbeiterinnen in diesem Wohnheim weitergeht. Und das sollte man vorausschicken. Die werden von älteren, alten, muss man schon sagen, großartigen Schauspielerinnen an diesem Abend gespielt. Von Eva Maria Keller, Sema Poira, Sema Uysala und der großen Ursula Werner, die jahrzehntelang am Maxim Gorki Theater gespielt hat. Und gleichzeitig treten aber auch jüngere Darstellerinnen auf, wie wir sie gerade gehört haben, die die Jungen spielen. Und das geht so ineinander über. Die Jungen gehen nachts aufs Klo, weil sie zu viel getrunken haben, und die älteren Schauspielerinnen kommen vom Klo zurück und nehmen diesen Staffel auf, diese Fortsetzung der Geschichte, und das ist sehr berührend.
Und das Ganze hört sich fast so ein bisschen nach Dokumentartheater an. Andererseits kennt man das von Ersan Montag jetzt eher nicht so, sondern man denkt ja bei ihm immer gleich an so große Bühnenspektakel.
Ja, vor allen Dingen an so gruselige Theaterabende oder queere Umarbeitungen von Klassikern wie Wojciech oder Salome. Und das ist vielleicht wirklich das Herausragende an diesem Abend. Das ist einerseits auf dem Papier Dokumentartheater, es ist aber gleichzeitig auch eine richtige klassische Ersan-Montag-Inszenierung. Das spielt in einem verfallenen Industriegebäude. Die Bühne hat er auch wieder selber entworfen. Es nebelt da so rum. Es ist ziemlich gruselig und bedrückend. Und es ist so eine albtraumhafte Atmosphäre. Man merkt, diese alten Frauen befinden sich in einer Art Altersheim und erinnern sich traumhaft in traumartigen Szenen an ihr Leben und auch an ihre Jugend zurück. Und dann darf es auch mal ein bisschen heiterer zugehen und gelöster. Da werden dann auch mal ein paar Witze gemacht. Und der Chor, den wir am Anfang gehört haben, kommt auch zum Einsatz. Der besteht aus Choristinnen mit Migrations- und Exilerfahrung. Und die treten in bunten, pastellartigen, wunderschönen Kostümen auf. bringen da eine Leichtigkeit zum Teil wenigstens kurz mal rein, dass man merkt, da ist auch eine Lebensfreude drin und dann werden auch Anekdoten aus dem Leben erzählt, die ein bisschen Leichtigkeit da reinbringen, aber es ist eine düstere Angelegenheit.
Und wie spiegeln diese Geschichten, die erzählt werden, diese Geschichten aus der Gastarbeiterinnenzeit denn jetzt die Gegenwart? Oder was ist sozusagen das Gegenwärtige des Stücks?
Also Ersan Montag und auch eben der Dramaturg Till Brigleb, mit dem er das Stück zusammenarbeitet hat, gehen dann sozusagen noch einen Schritt weiter. Sie gehen in die Gegenwart hinein, aber auch schauen in die Zukunft. Nämlich in die Zukunft, in der womöglich eine AfD in Deutschland mehr zu sagen hat, als sie es jetzt ohnehin schon tut. Es gibt dann ständig so kleine Fernseheinspieler, die danach gesprochen werden von AfD-Reden. Und man merkt dann irgendwann am Ende der Inszenierung, diese alten Frauen in diesem düsteren Altersheim werden zur Remigration vorbereitet. Und am Ende der Inszenierung in sehr krassen Szenenfolgen werden die auf so einen Wagen gesetzt. Dann öffnet sich das Fabriktor und sie werden da rausgeschoben. An der Seite steht Bismarck. Und auf der anderen Seite ein deutscher Polizist in Kampfmontur. Dann wird noch wildes Gebrüll, wir sind das Volk, zusätzlich eingespielt. Das ist alles andere als subtil, muss man sagen. Aber es ist ein bedrohliches und auch sehr greifbares Szenario, das schon was mit unserer Gegenwart zu tun hat. Das ist theatrale Holzhammer-Methode, die Ersan Montag da anwendet, aber aus gutem Grund. Also gerade auch um diese Sentimentalität und diese netten nostalgischen Erinnerungen zu brechen und zu sagen, wir leben heute womöglich in einem Deutschland, wo der Respekt vor der Lebensleistung von diesen Frauen, die da nach Deutschland gekommen sind, womöglich zu verschwinden droht, wo wir davon sprechen, dass wir diesen Menschen gar keinen Respekt mehr oder gar kein Interesse mehr entgegenbringen müssen, weil es zumindest von rechts dieser Diskurs so geführt wird. Und davor warnt der Abend, indem er dann doch das sehr, sehr eindringlich zuspitzt, nachdem er uns diese Frauen derartig hat ans Herz wachsen lassen. Und dann ist das wirklich eine sehr, sehr, sehr brutale Schlusswende, die dieser Abend nimmt und die dem Publikum auch, glaube ich, zu Recht einiges zu denken gibt.
André Bumert war für Fazit bei der Eröffnung des 7. Herbstsalons am Maxim-Gorki-Theater in Berlin. Dort feierte Ersan Montags Stück Das Rote Haus heute Abend Premiere. Morgen Freitag gibt es dann gleich die nächste Vorstellung. Danke, André.
Sehr gern.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Gestern hatten die Veranstalter des Denkfest in Mannheim die Buchhändlerin und Verlegerin Susanne Dagen ausgeladen. Begründet wurde das mit Hinweisen auf konkrete Aktionen gegen Dagen, die auch kulturpolitische Sprecherin der AfD in Sachsen ist. Diese Ausladung kritisierte nun der PEN Berlin scharf. Sicherheitsbedenken müsse man ernst nehmen, heißt es in einer Stellungnahme der Autorenvereinigung. Allerdings sei es dann die Aufgabe des Staates, für Sicherheit zu sorgen. Es sei legitim, Dagen einzuladen. Schließlich repräsentiere sie mit ihrer Meinung 30% der Wähler. Meinungs-, Kunst- und Pressefreiheit gelten nicht nur, wenn es einem in den Kram passe. Der PEN empfiehlt, entweder gar nicht einladen oder aushalten, aber nicht ausladen. Das Schreiben verwies auch auf den Fall des Rappers Chefcat. Chefcat war vor einigen Tagen von einer Veranstaltungsreihe von Jan Böhmermann im Berliner Haus der Kulturen der Welt, kurz HKW, ausgeladen worden. Als Grund wurden Antisemitismusvorwürfe gegen den Rapper angegeben. Als Reaktion darauf zogen nun auch alle anderen Musiker ihre Auftritte zurück. Mine, Drunken Masters, Tapehead und andere werden nun nicht wie geplant im HKW spielen. Chefcat hätte eigentlich am 7. Oktober, dem zweiten Jahrestag des Hamas-Angriffs auf Israel, auftreten sollen. Das hatten Kulturstaatsminister Wolfram Weimer sowie die jüdische Gemeinde kritisiert. Chefcat hatte zuvor anti-israelische Motive gezeigt. Die Liste der verbotenen Bücher in US-Schulen ist lang, aber kein Autorenname steht so oft darauf wie Stephen King. Ganze 206 Mal wurden seine Werke verbannt. Betroffen waren unter anderem der Horrorklassiker Carrie und der Pandemieroman The Stand. Das geht aus einem Bericht von Pan America hervor. Insgesamt erfasste der Schriftstellerverband 6.800 Fälle von verbotenen Büchern für 2024/25. Etwa 80% der aktuellen Bücherverbote gingen von nur 3 US-Staaten aus: Florida, Texas und Tennessee. In anderen Staaten gab es kaum oder gar keine Fälle von Bücherverbannungen. Am häufigsten wurde Anthony Burgess dystopischer Klassiker A Clockwork Orange von 1962 aus den Regalen genommen. 23 Mal wurde es verboten. Der Platz vor dem Berliner Humboldt-Forum wird bis auf Weiteres leer bleiben. Die Fertigstellung des Denkmals zur deutschen Einheit ist jedenfalls weiter nicht in Sicht. Beschlossen hatte der Bundestag die sogenannte Einheitswippe schon vor 20 Jahren. Seither sind an dem Denkmal beteiligte Firmen pleite gegangen. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer will das Parlament zeitnah über das weitere Vorgehen informieren. Am Ende soll eine große, begehbare Schale aus Stahl am nachgebauten Stadtschloss in Berlin-Mitte stehen. Unabhängig von dem Berliner Bau soll auch in Leipzig ein Freiheits- und Einheitsdenkmal entstehen. Dort wird am 9. Oktober der Grundstein gelegt.
Beverly Buchanan zählt nicht nur zu den relativ spät entdeckten Künstlerinnen, sondern sie entdeckte selbst relativ spät die Kunst für sich. 1940 geboren, arbeitete sie zunächst als Medizintechnikerin und Gesundheitspädagogin in der New Yorker Bronx, um dann mit 37 Jahren zu entscheiden, jetzt widme ich mich ausschließlich der Kunst. Ihr Werk war lange nur einem relativ engen Kreis bekannt. Heute zählt Beverly Buchanan, die 2015 starb, zu den bedeutendsten afroamerikanischen Künstlerinnen der Vereinigten Staaten. Das Haus am Waldsee in Berlin zeigt nun ihre Werke. Es ist die bisher größte Überblicksschau in Europa und Carsten Probst war für uns dort. Carsten, was ist das denn für ein Werk, das da vorgestellt wird?
Naja, rein äußerlich findet man erstmal nur Malerei, Zeichnungen, Fotografien, Videos, Skulpturen. Aber vor allem diese Shacks. Ich glaube, die Shacks sind so das Wiedererkennungszeichen von Beverly Buchanans Werk. Shacks, das ist so der amerikanische Ausdruck für so notdürftige Behausung aus weggeworfenen Materialien, alten Brettern, Kisten, manchmal auch so Planen und so weiter, wird ja oft so mit eher der armen Bevölkerung in Verbindung gebracht. Diese Hütten finden sich eigentlich überall in ihrem Werk. Sie hat sie teilweise nachgebaut als große oder kleinere Modelle. Vielleicht ist das Wort Modell gar nicht so richtig. Teilweise sind es wie Collagen. Es findet sich aber auch in Zeichnungen und in Gemälden wieder. Also es wirkt überall in dem Werk. Und es fällt auf, dass sie diese Hütten eigentlich wirklich so wie individuelle Wesen fast behandelt, die auch ganz verschiedene Gestalten haben können. Also manche sehen aus wie Briefkästen oder wie so Taubenschläge eher. Auf einer sind da so lauter Knöpfe appliziert und wieder andere sehen so ganz verschlossen aus, fast wie Grabkammern. Also es geht weniger vielleicht um das Darstellen jetzt so von Leben in Armut, als mehr so um Skulpturen, die wie so persönliche Geschichten auch der BewohnerInnen da erzählen. Und Buchanans Werk ist, glaube ich, wirklich relativ stark von diesem Erfahren von Lebenspraxis geprägt, nicht so eigentlich Kunst wollen im engeren Sinn.
Ja, wie kann man sich das vorstellen, dass diese Häuser oder Hütten oder Shacks aus einer Lebenspraxis heraus entstehen?
Ja, das kann man sich sicherlich so vorstellen, dass sie nicht in erster Linie denkt, wie kann ich jetzt daraus eine künstlerische Arbeit machen, die so und so aussieht, sondern eher umgekehrt. Sie lässt sich auf diese Verhältnisse vor Ort ein. Sie geht in diese Landschaften, erkundet die Orte, in denen die Leute gelebt haben oder leben, erforscht auch die Geschichte auf diese Weise durch diese Art von Nachbildung. Und ihr Beschluss, Künstlerin zu werden, da sagte sie mal, das ist überhaupt erfolgt, um die Geschichten und Bilder ihrer Kindheit zum Ausdruck zu bringen. Sie wuchs in South Carolina bei ihrem Großonkel Walker Buchanan auf. Der war Professor für Landwirtschaft. Der hat immer so diese Baumwollplantagen besucht in der Umgebung. Und da ist sie immer mitgekommen, hat diese ganzen Geschichten erfahren. Später ging es dann auch um die Geschichte der Sklaverei in der Gegend. Und in Berlin war bei der Vorbesichtigung Prudence Lopp dabei, die Beverly Buchanan über Jahrzehnte auch begleitet hat. Und die erzählt sehr anschaulich.
Beverly had lots of health issues and she sometimes was not able to package her work. She certainly did not.
Ja, also sie erzählt, Beverly hatte eine Menge Helfer immer. Sie fühlte sich sehr oft gar nicht in der Lage, ihre Arbeiten irgendwie zu präsentieren. Sie machte auch überhaupt keine Anstalten, ihre Werke auf dem Kunstmarkt anzubieten. Sie konnte auch Zurückweisungen überhaupt nicht ertragen. Deshalb fehlte ihr oft so die Energie, wirklich rauszugehen mit ihrem Werk. Und dann erzählt also Prudence, ich half ihr eben dabei, ich war so eine Art Managerin für sie, Büromanagerin, ich erledigte die ganzen Sachen. Manchmal kaufte sie dann auch Arbeiten von ihr oder ich versuchte, ihre Werke an andere Leute zu kaufen, bevor die dann auf dem Müll landeten.
Ja, wie kann man sich diese Persönlichkeit vorstellen von ihr? Also labil oder?
Nee, eigentlich, also es ist wirklich komisch, je mehr ich durch diese Ausstellung gelaufen bin, desto mehr hatte ich den Eindruck, ich komme ihr tatsächlich durch die Werke als Person auch näher. Wie sie so durch diese Landschaften streift, immer auf der Suche nach verschwundenen Orten, an denen sie zum Beispiel einst die Sklaven vorgefunden hätte, die ihre Behausungen dort hatten oder wo es irgendwelche blutigen Geschichten gab, was alles natürlich in dieser Landschaft nicht mehr vorhanden ist, alles verschwunden und die markiert sie dann. Es gibt zum Beispiel diese sogenannten Marsh Ruins, Werke von ihr, die sie sozusagen als Markierungen in den Sumpfgebieten dort in South Carolina hinterlassen hat und die dann selber aber als Skulpturen, so kleine Steinskulpturen oder aufgehäufte Sandskulpturen, dann auch wieder verschwinden.
Also so Landart eigentlich.
Das ist eigentlich richtig, genau. Es ist eigentlich eine Art von Landart, die aber eben nicht diesen Erhabenheitsgestus der amerikanischen Landart eigentlich hat, sondern die wirklich ganz still und verschwiegen sich dann auch wieder auflöst. Und diese Zeitlichkeit, das ist so eine Verletzlichkeit, die sie irgendwie in ihrer Person auch, glaube ich, selbst verkörperte. Und das wirkt auch sehr, sehr ergreifend. Dazu nochmal Prudence Lopp.
She was eccentric, she was charismatic, and pretty much anybody who met Beverly liked her, because she was just, so Beverly.
Ja, sie war so Beverly, ne? Und übrigens, Prudence Lopp, vielleicht noch eine kurze Anmerkung, die ist Weiße, Beverly Buchanan war Schwarze und Prudence Lopp war früher Immobilienmaklerin und hat sie eben immer auf ihren ganzen Touren durch die Orte dort begleitet, weil, so sagte sie, wenn Beverly alleine gegangen wäre, dann wäre das aufgefallen dort, weil Schwarze immer noch, die allein unterwegs sind, wie Herumtreiber.
Also ich würde sagen, Stoff für einen Film, oder?
Unbedingt.
Ja, ist das denn jetzt diese Kunst in irgendeiner Art und Weise mit Volkskunst verwandt? Daran muss man ja relativ schnell denken.
Genau, so würde das vielleicht früher bei manchen gewertet werden. Ich glaube nicht, also weil Buchanan hat sich sehr weitgehend schon mit der ganzen Kunst ihrer Zeit auch auseinandergesetzt, zum Beispiel mit der Landart, wie wir eben schon erwähnt hatten. Es ging ja auch eigentlich nie so um Nachahmung alter Riten oder Gebräuche. Es geht hier um Sichtbarmachung von Geschichte, ohne dass die jetzt künstlerisch irgendwie nochmal drapiert wird. Und das, finde ich, ist auch so insgesamt ein bisschen der letzte Wermutstropfen in dieser Ausstellung für mich, die natürlich extrem verdienstreich ist. Sie ist wunderbar groß und hat auch einen riesen Aufwand an Recherche bedeutet. Aber sie ist eigentlich nur zustande gekommen, weil heute dieses Werk irgendwie politisch sozusagen gewertet wird. Nur dieser Grund sozusagen, weshalb wir es politisch entdecken, führt eigentlich zu diesem sehr, sehr verletzlichen, sehr intimen Werk. Und das ist eigentlich ein bisschen schade.
Aber besser, als wenn es nicht entdeckt wäre.
In jedem Fall, in jedem Fall.
Carsten Probst über Beverly Buchanan. Die Werke der afroamerikanischen Künstlerin sind in Berlin im Haus am Waldsee ausgestellt und zwar bis zum 1. Februar. 35 Jahre deutsche Einheit. Viele Kulturinstitutionen machen in diesem Jahr umso mehr Bestandsaufnahme. Was seit dem Mauerfall mit diesen zwei Gesellschaften, die zusammenwachsen sollten, denn geschehen ist? Gestern haben wir hier bei Fazit über die sogenannte Ost-West-Kantine in der Akademie der Künste gesprochen. Heute schauen wir an einen der östlichsten Ränder des Landes, nämlich nach Schwedt an der Oder. Dort leitet André Nicke die uckermärkischen Bühnen. Guten Abend, Herr Nicke.
Ja, guten Abend, danke für die Einladung.
Sie sind kurz vor einer Generalprobe, ich schätze mal von der Generalprobe von Spur der Steine, die am Samstag Premiere feiert, ja?
Ja, genau so ist das. Ja.
Hat das was zu tun mit dem Tag der Deutschen Einheit, dieses Stück am 4. Oktober?
Wenn Sie so wollen, ist es unser Beitrag zu 35 Jahre Einheit. Es ist ja einer der großen Aufbauromane, der in den 50er Jahren geschrieben und in den 60er Jahren verfilmt wurde. Allein schon diese Genesis, der Roman, erhielt den Nationalpreis der DDR, der Film wurde verboten. Und ich denke nach wie vor, wir wissen zu wenig voneinander. Ich weiß nicht, ob die Neugier immer zu klein war. Vielleicht war sie am Anfang von einer Euphorie überdeckt. Aber voneinander wissen halte ich als eins der wesentlichen Dinge, auf der wir uns erkennen können. Frank Castorf hat mal 1993, glaube ich, so sinngemäß gesagt, Leute, wir müssen die Gräben aufreißen, nicht zuschütten, auf das wir uns erkennen können. Und es ist oftmals, gerade damals in der Anfangszeit, immer getan worden, als möglichst schnell glätten, zuschütten. Jetzt haben wir doch historisch, ist es das, was wir immer wollten.
Ja, das Gute an so einem Feiertag, an diesem Feiertag, ist ja, dass er immer Anlass bietet, sich nochmal auszutauschen. Also ich sag mal, sofern West- und Ostsozialisierte überhaupt viel miteinander zu tun haben. Das ist ja, weiß Gott, nicht selbstverständlich. Hier in Berlin stellen jedenfalls viele fest, dass, und das greift das ein bisschen auf, was Sie gerade angedeutet haben, viele Westler müde sind, sich mit Herkunft zu beschäftigen, während eben viele Ostler sagen, na hör mal, natürlich ist das ein Stück Identität und natürlich sind wir noch immer benachteiligt. Nehmen Sie das auch so wahr?
Also grundsätzlich tue ich mich schon schwer mit der Spaltung und mit der Teilung, weil wissen Sie, auf der einen Seite feiern wir alles, was irgendwie mit Diversität zu tun hat und mit Anderssein zu tun hat. Und ausgerechnet jetzt an diesem Punkt, wo wir Menschen anders sind, im Norden als im Süden und im Westen und im Osten, da wird das plötzlich zum Riesenproblem. Also das wäre so eine Vorbemerkung erstmal. Dann glaube ich, dass wir in den Jahren dennoch viel, viel, viel geschafft haben. Ja, also wir haben Straßen und Strukturen, wir haben geeint. Biografien brauchen einfach länger. Bitte lasst uns schauen, wo wir nach wie vor voneinander, indem wir eben erkennen, dass es anders ist, uns selbst reflektieren können und damit einen Mehrwert schaffen. Das ist natürlich ein bisschen intellektuell und im Alltag ist das immer schwer. Aber wir merken doch, dass jetzt, dass bei bestimmten Krisen, bei fast allen Krisen, die wir haben, der Blick von Ostsozialisierten auf die Krise und die Lösungsmöglichkeiten anders ist als im Westen. Das hat dann schon stark mit Sozialisierung zu tun.
Können Sie das beschreiben?
Ich will noch mal weiter, weil es mir gerade in der praktischen Theaterarbeit ja so passiert, sind ja jede Menge junge Kollegen mit in der Inszenierungsspur der Steine, den ich bei jedem Satz versuche zu vermitteln, wie relevant er ist und welche Welten sich zwischen den einzelnen Worten auftun, die mich erstaunt und fasziniert anschauen, weil sie das möglicherweise das erste Mal hören, weil sie sich jetzt in der praktischen Probenarbeit das erste Mal ein Stück weit, soweit ihre Figur das zulässt, erfahren können. Und die mir aber manchmal auch sagen, das sind ja gar nicht unsere, uns geht es gar nicht so. Also da ist es zwischen den Generationen auch schon mal ganz, 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 ganz anders.
Wenn ich Sie richtig verstehe, wollten Sie jetzt auch gerade sagen, allein in so einer Probenarbeit, wo Generationen gemeinsam proben, ist es ein Austausch und ein sich beschäftigen mit der ostdeutschen oder mit der DDR-Vergangenheit, weil dieses Stück Spur der Steine ist ja eigentlich ja auch ein Aufbruchsstück der frühen DDR.
Erstmal ist ja DDR-Geschichte, deutsche Geschichte. Also da fängt es für mich schon immer an, dass oftmals doch ein relatives Monopol der Deutungshoheit davon ausgeht, dass deutsche Geschichte westdeutsche Geschichte ist. Aber eben, was hier in dem Stück verhandelt wird, ist eine Utopie. Und das ist das, glaube ich, was uns wirklich daran interessiert, weil Utopien von sozialer Gerechtigkeit, von wie Gemeinschaft miteinander umgehen möchte, wie sie leben wollen, die hat es immer gegeben, die wird es immer geben, die sind auch nicht tot zu kriegen. Es gibt nur eine bittere Erkenntnis bei diesen ganzen Utopien. Wenn sie zur Institution werden, wenn sie zur Ideologie werden, man könnte sogar noch mehr verknappen, da klingt es sogar ein bisschen zynisch, wenn sie auf den Menschen treffen, obwohl sie Menschen gemacht sind, dann fangen sie an zu pervertieren. Und spätestens, wenn die Gründungsgeneration die Ideen, die Utopien nicht mehr umsetzt und lebt, dann entartet das Ganze. Aber damit ist ja die Utopie nicht tot.
Um nochmal auf das Stück zurückzukommen, Spur der Steine, ist es sozusagen die Auseinandersetzung mit, also quasi mit dem Scheitern von Utopie?
Es ist die Vermittlung, so hoffe ich jedenfalls, dass es doch überlegenswert wäre, ob Gemeinwohl nicht vor Eigenwohl, Gemeinsinn vor Eigensinn gehen sollte, zumindest spielerisch auf der Bühne mal zu verhandeln. Das Theater. Die Geschichten, die im Schutzraum der Kunst einfach mal durchspielen, was wäre, wenn eine Utopie mal konsequent weitergelebt wird. Und die Erfahrung, die menschliche Erfahrung ist oftmals das Scheitern. Und das natürlich, das vermitteln wir genauso. Wofür lohnt es sich zu träumen? Das haben wir unserer Inszenierung auch so ein bisschen als Überschrift gegeben. Und um da so anschlussfähig zu sein und Emotionen zu transportieren. Da haben wir auch eine Band auf der Bühne. Die spielt natürlich viele, viele bekannte Rock- und Pop-Nummern aus der DDR. Und ein Pulis-Titel ist dort, wenn Träume sterben, dann wirst du alt. Also Utopien brauchen wir einfach, um an das Morgen zu glauben. Als Kind habe ich Bilder von der Zukunft gemalt, die waren alle bunt und farbig. Wenn ich Ihnen jetzt meine Bilder der Zukunft beschreiben würde, jetzt habe ich nicht mehr die kindliche Naivität, dann ist es dunkel. Und dann brauche ich einfach eine Utopie, um das dagegen zu setzen.
Herr Nicke, wie feiern Sie denn jetzt morgen am Theater den Einheitstag, morgen am 3.10.?
Ja, ich habe gerade gesagt, wir haben heute Generalprobe. Morgen ist echt ein freier Tag. Wir ducken uns zum großen Sprung. Unser Einheitstag ist letztlich der 4. Oktober. Da ist 19.30 Uhr die Premiere von Spur der Steine im großen Saal. Und das hat ja auch ganz viel hier mit Schwedt und der Stadt und der Umgebung zu tun. Auch das ist ja eine Region, die aus dem Waldmeer, aus dem Sandmeer, aus dem Nichtsmeer, Schwerindustrie, Erdöl, Chemie und Industrie aufgebaut hat. Vom Altersdurchschnitt war das die jüngste Stadt der DDR, jetzt ist es vom Altersdurchschnitt die älteste Brandenburgs. Vielleicht ist es auch eine Verbeugung vor der Lebensleistung. Und wenn Sie mich fragen würden, was hilft, um Einheit zu finden, dann kann ich nur sagen, das ist eben Anerkennung von Lebensleistung. Das ist nach wie vor Repräsentation. Und das sind konkrete Projekte, die einfach Sinn stiften, die eben Ost und West gemeinsam denken als Innovationsräume in Wirtschaft, in Bildung, in Kultur. Und natürlich wählen wir ein Stück aus, weil wir hier ganz im Osten Deutschland glauben, dass wir ein Raum dafür sind, solche Projekte durchzuführen.
André Nicke, Intendant der Uckermärkischen Bühnen in Schwedt an der Oder, über den Tag der Deutschen Einheit und die Premiere von Spur der Steine. Einen Tag danach, Herr Nicke, vielen Dank Ihnen und alles Gute.
Ihnen ebenso, Dankeschön.
Lee Miller ist spätestens seit dem Film Die Fotografin mit Kate Winslet als Kriegsfotografin einer breiten Masse bekannt geworden. Ehe sie anfing, als Fotografin zu arbeiten, war sie in den 1920er Jahren allerdings selbst Fotomodell. Und auf ihrem berühmtesten Bild hat sie sich auch selbst fotografiert. Sie posiert da nämlich in Hitlers Badewanne in seiner Privatwohnung in München. Ihr Werk geht weit über die Kriegsfotografie hinaus zu sehen. Jetzt in der bislang größten Retrospektive in der Tate Britain in London. Gabi Biesinger berichtet.
Eigentlich ist es ein kleines Wunder, dass man in der Londoner Tate gerade über 230 Werke von Lee Miller bewundern kann. Denn die Fotografin hatte sich in ihrem Landsitz Farleys House in Sussex, wo sie sich 1949 mit ihrem Mann Roland niedergelassen hatte, ausgerechnet den Boilerraum mit dem Wassertank ausgesucht, um ihren fotografischen Nachlass aufzubewahren. Ganz schön riskant, lacht ihr Sohn Anthony Penrose heute. Das hätte alles nass werden können.
The entire collection of photography, putting it underneath the water tank is a very, very lucky thing to get away with.
Millers Sohn Anthony Penrose und Enkelin Amy haben 6 Jahre lang mit dem Team der Tate an der Ausstellung gearbeitet. Eine äußerst zielstrebige Frau, trotz allem, was ihr im Weg stand, in erster Linie ihr Geschlecht, meint Amy über ihre Großmutter.
She was very determined and very driven. Despite everything that was stacked against her, particularly her gender.
1907 in New York State geboren, jobbte Lee Miller neben dem Kunststudium als Model. Das öffnete ihr die Augen fürs Fotografieren. Sie posierte für Cecil Beaton, zierte 1927 das Cover der britischen und der US Vogue, verkörperte das androgyne Schönheitsideal jener Zeit. Zog weiter nach Paris, arbeitete mit Man Ray, machte eine Ausbildung bei der französischen Vogue, trat in einem Film von Jean Cocteau auf und eröffnete ein Fotostudio. In dieser Zeit entstanden viele erotische Fotos. Miller räkelt sich nackt, wird von Man Ray an einem Halsband gehalten. Ja, ziemlich unziemliche Motive für die 1930er Jahre, lacht Tate-Kuratorin Saskia Flower.
Miller was both his lover and also his assistant.
Lee Miller war Man Rays Geliebte und Assistentin. Die beiden verfolgten radikale Vorstellungen von Sexualität, Begehren und Geschlechteridentitäten. Miller wandert durch Paris, hält Gebäudestrukturen und surreale Teerverläufe auf der Straße fest. Ab 1934 streift sie 5 Jahre lang durch Ägypten und Syrien. Kompositionen aus Licht, Schatten, Reflexionen. Lee Miller fotografiert Künstlerfreunde und Familie. Genial, Komiker Charlie Chaplin in St. Moritz, aufgenommen von schräg unten, ein Kronleuchter scheint ihm aus dem Kopf zu wachsen, Sinnbild für seine sprühende Kreativität. Maler René Magritte in Brüssel mit Hund Lulu und Ehemann Roland mit Mumps und dicken Backen im heimischen Bett in Sussex. Als der Zweite Weltkrieg ausbricht, setzt Lee Miller für die britische Vogue zunächst noch Mode vor zerbombten Londoner Straßenzügen in Szene unter dem Motto »Mode ist unzerstörbar«. Doch die vermeintliche Stylishness des Krieges lässt sie bald hinter sich. Akkreditiert sich als eine der ganz wenigen weiblichen Kriegskorrespondentinnen, reist durch Europa und wird zur Dokumentarin des Grauens.
When she arrived at Dachau and Buchenwald.
Als sie bei der Befreiung der Konzentrationslager Buchenwald und Dachau dabei ist, überschreitet der Schrecken jede Vorstellung.
The horrors were beyond imagining.
Auch Millers wohl bekanntestes Foto ist zu sehen, ihr Selbstporträt in Adolf Hitlers Badewanne in München am 1. Mai 1945. Sorgsam inszeniert, ihre matschigen Stiefel auf dem Duschvorleger, ein Foto des Führers am Wannenrand. Miller kam gerade aus Dachau und wusste, dass die Nazis ihre Opfer in als Duschen getarnte Gaskammern getrieben hatten. Ich fotografierte, machte ein Nickerchen in Hitlers Bett und wusch mir in seiner Wanne den Dreck von Dachau ab.
Den Dreck aus Dachau hat sie sich in Hitlers Badewanne abgewaschen, die Fotografin Lee Miller. Große Retrospektive jetzt in London in der Tate Britain. Und das war Fazit am Tag vor dem 3. Oktober ohne Kulturpresseschau. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und eine angenehme Nacht.